Einen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle. Wir sind heute Morgen im 4. Mose unterwegs. 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis Vers 9. Die würde ich gerne aus der Lutherbibel lesen heute Morgen. 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf vom Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt vor dieser und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange gebiss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Vor dem Gottesdienst haben wir uns ein bisschen unterhalten, wie man das ja so macht, wenn man hier ankommt. Und wir haben uns gefragt, wie kompliziert es momentan ist, hier in die Innenstadt zu fahren. Letztes Jahr war es ja ganz schwierig, wer die U3 genommen hat. Der musste ja dann Schienenersatzverkehr, Bus umsteigen zweimal und so weiter. Das war ganz kompliziert. Ne? Und man hat echt lang gebraucht. Normalerweise ist man 10 Minuten in der Innenstadt, aber dann war es im letzten Jahr ganz kompliziert. Und jetzt sind wir froh, dass manche U-Bahnen und manche Linien wieder frei sind und wieder andere am Leiden sind, wie zum Beispiel jetzt die U2 am Leiden ist. Also es ist furchtbar mühsam, wenn man in München auf den Schienenersatzverkehr angewiesen ist. Ja? Man ist halt gewohnt, seine Wege zu gehen. Und dann gibt es eine Sperrung. Gestern Abend, ich war noch spät unterwegs, dann hieß es, irgendwie ist ein Zug stehen geblieben an der Potschi-Straße. Und dann ewig Verspätung. Und wie kompliziert es dann plötzlich wurde, aus der Innenstadt rauszukommen. Na? Zig Umwege, ja, dann zum Bus laufen, dann irgendwo durch die Innenstadt durch, um dann einen Bus zu kriegen, der das Doppelte und Dreifache an Zeit braucht. Ich muss Ihnen nichts sagen, Sie kennen dieses Spielchen, es ist eine Katastrophe. Na? Wenn man aus der Stadt raus will oder wenn man in die Stadt rein will und die entsprechende Linie, die man gerne hätte, die ist nicht verfügbar. Umwege machen keinen Spaß, vor allem nicht, wenn man ankommen will. Und genau da steht das Volk Israel. Was ist eigentlich die Situation? Was hat denn dieses Volk eigentlich erlebt, in diesem Moment, wo wir gerade einsteigen in den Text? Wenn wir ein bisschen weiter vorne gucken, merken wir, da ist einiges los gewesen in diesem Volk. Mose hat seine Schwester verloren, die ist gestorben auf dem Weg in der Wüste Zin. Also da gibt es einen persönlichen Trauerfall in der Familie. Mose hat seine Perspektive verloren, er ist zu eigenwillig geworden am Harderwasser, hat vergessen, auf die Worte Gottes genau zu achten. Mose verliert seine Perspektive auch in dem Sinne, dass Gott sagt, du kommst mir nicht ins verheißene Land. Also seine Lebensspur, was mache ich, warum bin ich mit dem Millionenvolk hier unterwegs? Ja, wir müssen ankommen. Gott sagt, du wirst nicht ankommen. Mose verliert seinen Bruder Aaron, der stirbt an diesem Ort, wo sie gerade sind. Er muss ihn allein auf dem Berg zurücklassen. Und die Edomiter, die verweigern diesem Riesenvolk den Durchzug durchs Land, obwohl sie so viele Vertragsversuche gemacht haben, friedliches Durchziehen, wir werden nicht von eurem Brunnen trinken, wir nehmen die kürzeste Straße, die Königsstraße, wir sind auf der Hauptstraße, wir werden nicht abweichen. Alle Verhandlungsversuche voll gescheitert. Boah, ist da eine Stimmung im Volk. Ein furchtbarer Umweg wartet jetzt auf diese riesen Volksmasse, gebeutelt vom Leben, Und dann müssen sie taktisch klug sein, um den Frieden mit diesem Volk Edom zu bewahren, um einen äußeren politischen Frieden zu halten. Machen sie sich auf den Weg Richtung Schilfmeer, ein großer, großer Umweg. Und es geht auf Kosten des inneren Friedens im Volk. Das finde ich eine ganz starke Nummer, mit der wir hier überhaupt anfangen. Äußerer Frieden wird gewahrt. Mit Edom will man sich jetzt nicht anlegen. Man respektiert, dass dieses Brudervolk, ja, so wird es ja noch genannt, ihr seid unser Brudervolk im Kapitel 20, 14 und 15. Man geht noch, man hat eine gemeinsame Vergangenheit und man scheitert an der politischen Realität und das führt zu einem großen Unfrieden im eigenen Volk. Nach außen alles gut, nach innen ist es extrem angespannt. Extrem schwierig. Großer Frust macht sich breit. Ist ja nicht nur der Mose, den es so gebeutelt hat. Er hat beide Geschwister verloren. Er hat Gottes Zusage für sich persönlich, für dieses Land verloren. Und er wird nicht unterstützt von auswärts, nicht unterstützt von den Brudervölkern. Also wir merken, was für eine wahnsinnige Spannung eigentlich schon in diesem Vers 4 auf uns, was zu spüren ist hier. Und dieser Umweg, der ja politisch Sinn macht, dieser Umweg, der hat ja auch im Volk selber die Situation, dass dieses Ungeduldigsein, dieses Frustriertsein, dieses unfriedlich werden, wie so eine ansteckende Krankheit im Zwischenmenschlichen unterwegs ist. Da kommen diese ganz typischen Floskeln, die wir alle auch aus unserem eigenen Leben kennen. Das Volk fängt an und mault und sagt, ja, diese ewigen Vergleiche mit der Vergangenheit, früher war alles schöner. Ja. Die in Ägypten die Töpfe. Ja. Oh, immer wieder hat man das ja. Wie war es in Ägypten so schön? Ja. Der ewige Vergleich mit der tollen Vergangenheit. Dann diese ewige Schwarzmalerei in Bezug auf die Zukunft. Boah, wir werden hier noch sterben. Wir werden hier noch sterben. Die Zukunft sieht ganz schwarz aus. Oder dieses Volk in der absoluten Verdrossenheit im Jetzt. Boah, dieser lange Weg, der bringt doch nichts. Was soll das denn? Totale Verdrossenheit im Jetzt, ja? Sinnlosigkeit im Jetzt. Und auch, und das ist ja auch mit eines von diesen schlimmen Aspekten beim Maulen, ist ja diese Undankbarkeit, ne? Sie werden ja versorgt und die sagen, boah, uns ekelt echt vor diesem Essen, was soll denn das? Also wir merken, man hat zwar äußerlich geguckt, dass man im Frieden bleibt, aber dieses innere Aufbegehren, dieses Gemaule innen drin, ja, muss ja nicht nur in einem selber drin sein, vielleicht auch in der Familie oder in der Gemeinde oder in dem Umfeld, in dem man ist, dass man eben auf diese Mechanismen zurückgreift, auf die auch dieses Volk zurückgreift. Vergleiche mit der Vergangenheit, Schwarzmalen der Zukunft. Sinnlosigkeit im Jetzt, Undankbarkeit bei dem, was man eigentlich im Leben gekriegt hat. Diese Versorgung in der Wüste, dieses Manna Gottes, wird als ekelhaftes Essen abgestempelt. Und was wir hier haben, ist eben eine Zuspitzung ins Maximale, nämlich die Maulerei geht nicht nur gegen den Mose, wie es halt im Vorfeld öfters mal der Fall war, dass man gegen Mose einfach gemotzt hat oder halt gegen ihn gewesen ist mit seinen Geschwistern, aber die waren ja nicht mehr da. Nee, man mault jetzt gegen Mose und gegen Gott. Also beide sind jetzt schuld. Weil sie Umwege gehen müssen, weil die Umstände sich so verändert haben, weil es langwierig wird, weil es im Jetzt, im Moment sinnlos scheint, weil die Zukunft nicht berechenbar ist, weil das, was man im Leben hat, einen nicht in Freude ausbrechen lässt, sondern es irgendwie fade wirkt. Ich weiß nicht, ob sich jemand dabei finden kann, ne? Aber ich finde, es hat einen unheimlich realistischen Bezug zu unserem eigenen heutigen Leben. Der Punkt, dass dieses Volk diesen Umweg macht und dieser Umweg dazu führt, dass es sich gegen Mose und auch gegen Gott so vehement äußern, sich so an Gott aufregen und an Mose so reiben, das führt zu einer Konsequenz, die nicht in der Hand Moses liegt, sondern die aus Gottes Hand kommt. Wir wissen aus den Kapiteln aus dem 2. Mose, wir wissen es auch aus dem 3. Mose, dass Gott sagt, ich möchte nicht, dass mein Name gelästert wird. Oder auch gerade im 3. Mose 24, 16 steht dann, wer den Namen des Herrn lästert, der muss getötet werden. Klare, unmissverständliche, gesetzliche Vorgabe, Altes Testament, ja. Ja, jetzt haben wir diesen Moment, dieses Volk, in diesem Wissen, wir müssen diesen Umweg machen, weil es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, maulen sie eben gegen Mose und Gott. Und dann schickt Gott eben sein Gericht ins Volk. Nicht direkt nach Edom, sondern ins Volk selber. Dann heißt es, Gott schickt giftige Schlangen ins Lager. Das ist irgendwie ganz komisch, ne? Also, wir sind ja dieses Volk ist ja schon eine Weile unterwegs. Das heißt, wir haben ja hier nicht mehr die erste Generation Auszugsvolk, sondern wir haben da ja schon die zweite Generation, die da unterwegs ist. Und diese zweite Generation war ja nicht dabei bei diesen 10 Plagen in Ägypten, als der Pharao lernen durfte, ja, dieses Volk ziehen zu lassen. Nee, diese zweite Generation weiß von diesen Plagen, von diesen Gerichten Gottes nur vom Hörensagen. Tradierte Geschichte, nie selbst erlebt. Und jetzt kommt wieder so eine Ägyptenplage. Ich habe nochmal nachgeguckt, um mich zu vergewissern. Feurige Schlangen oder giftige Schlangen waren in Ägypten keine Plage. Na, da gab es die Heuschrecken und so weiter und so fort. Aber die feurigen, giftigen Schlangen, die gab es in Ägypten nicht. Das heißt, es war für alle eine ganz neue Erfahrung von Gottes Gericht. Ein Albtraum. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal Albträume haben, aber wenn man so von Schlangen träumt, hat man oft als Kind geträumt, dass die unterm Bett sind und wenn man dann die Füße raus tut, dass die Schlangen einen beißen. Also es sind furchtbare Träume können entstehen mit den Schlangen. Und hier waren diese Schlangen eben im Lager und haben um sich gebissen. Ich habe danach geguckt, giftige Schlangen. Das hebräische Wort für Schlangen hier an dieser Stelle ist Seraphim. Wer hätte das gedacht? Dieser Begriff kommt nur im Alten Testament vor. Zweimal wird es übersetzt mit dem Wort Seraphim, brennend. Und fünfmal wird dieser Begriff Seraphim übersetzt mit feurig. Luther sagt giftig. Okay. Aber jetzt gehen wir mal so in diesen Begriff rein. Es kommen Seraphine ins Lager. Und ich musste nachschlagen. Ne? Also wir kommen ja nicht am Jesaja vorbei, wo die Seraphim über dem Thron Gottes stehen. Brennende Lichtengel. Und Sie werden es mir glauben, man muss diese Begriffe natürlich verfolgen, man muss dem nachgehen. Also feurige Seraphim, fliegende Seraphim, brennende Lichtengel, so beschreibt das Alte Testament diesen hebräischen Begriff, der hier im 4. Mose genannt wird. Gott schickt brennende Lichtwesen, brennende Engel, feurige Schlangen, giftige Schlangen, wie wir das auch immer nennen wollen, alle Ausleger, die ich finden konnte, waren sich einig. Wir können den Begriff immer noch nicht zuordnen. Wir wissen noch nicht, wie wir das, was da passiert ist, wirklich wörtlich den Wortstamm auslegen, beschreiben, definieren sollen. Es muss ein Gericht Gottes gewesen sein, eine Plage Gottes gewesen sein, die vielleicht ähnlich diesen ägyptischen Plagen war, aber die im Grunde genommen, und darum geht's mir eigentlich heute Morgen, einen großen Reiz setzt. Dieses Volk kriegt ins Lager rein, so möchte ich es einfach benennen jetzt, einen Reiz. Gott reizt jetzt. Ob es jetzt giftige Schlangen waren oder feurige Schlangen oder fliegende Schlangen oder wie wir dieses Wort Seraphim übersetzen wollen können, Gott setzt einen Reiz. Er sticht das Volk. Er beißt. Ja, Gott wird bissig. Er beißt das Volk. Und was bringt denn das, dass dieses Volk so gebissen wird? Es hat einen großen, eine große Auswirkung. Und zwar fängt das Volk an, nachzudenken. Es denkt um. Ein Umdenken beginnt im Volk Israel. Vielleicht, weil sie sich erinnern, es gab schon mal Gerichtsmomente, 10-mal hintereinander in Ägypten. Brauchen wir noch eine zweite Plage? Ich glaube nicht. Ja? Das Volk fängt an zu denken. Das Volk fängt an zu erkennen. Das Volk geht auf Mose zu und das Volk bittet Mose, bete für uns. Das Volk denkt um. Sind wir zu weit gegangen? War unser Frust berechtigt? Ist unsere Undankbarkeit darüber, dass wir in der Wüste versorgt sind, ist diese Undankbarkeit einfach nur mein individueller Frust? Das Volk beginnt umzudenken. Und das ist genau das, was dieser Reiz, den Gott setzt, was dieser Reiz erreichen will. Er will mich zum Umdenken bringen. Ja, die Umwege, die finden statt. Ja, die frustrieren auch. Ja, das ist unangenehm. Ja, die rufen in uns das Schlimmste hervor. Ja, wir stellen uns oft mit unserem Inneren dann gegen Gott und gegen Menschen, die uns vielleicht auch als Vorbilder oder als Segensgeber in unser Leben hineingestellt sind. Ja, das machen wir. Aber das, was Gott möchte mit Umwegen, das, was Gott möchte mit dem Segen, den er gibt, ist, dass wir über ihn immer wieder neu ins Nachdenken kommen. Dass wir zu ihm treten. Dass wir erkennen, was will er denn? Warum beißt er mich denn jetzt? Warum sticht er mich denn jetzt? Was will er denn mit mir erreichen? Wozu soll es denn gut sein? Das ist doch die eigentliche Frage. Und wir sehen ja auch im Vers 9, dass diese Bitte und dass der Mose für sie beten soll, nicht dazu führt, dass plötzlich alle Schlangen weg sind. Nee, die waren ja weiter im Volk. Die waren ja weiter im Lager da. Es ist nicht so, dass wir schnipsen und alles, was negativen, stechigen, bissigen Einfluss in unser Leben hat, dass wir das wegbeten können. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es ist dieses Neudenken trainieren. Da gibt es einen Schmerz im Leben. Okay, jetzt lerne ich im Namen Gottes, lerne ich doch jetzt neu zu denken über das, was mich schmerzt. Ist das, was die im Volk auch bitten, bitte den Herrn, dass er doch die Schlangen wegnimmt. Gehen wir doch mit dem Schmerz zu ihm. Weil es ist doch der Schmerz, der dazu führt, dass wir schwarz malen, dass wir die Vergangenheit glorifizieren, dass wir verdrossen sind im Jetzt. Das ist doch der Schmerz, der uns dazu bringt. Nicht die Freude und die Leichtigkeit und die Dankbarkeit. Nee, es ist die Undankbarkeit, die mich dazu bringt, dass ich so zweifle im Glauben, dass ich so zweifle im Gebet. Umdenken. Umdenken will Gott. Gott will, dass wir trainieren, neu zu denken. Dafür beißt er uns manchmal. Und es bleibt nicht dabei, sondern das ist natürlich der dritte Moment, den ich heute Morgen noch ansprechen möchte. Der dritte Moment ist, dass es eine ganz praktische Anleitung Gottes gibt, auch umzukehren. Ganz praktisch. Mose betet fürs Volk. Große Inhalte werden jetzt nicht kommuniziert, was er da groß gebetet hat. Nee, aber Mose kriegt persönlich einen Auftrag von Gott. Gott sagt zu ihm, Mose, mach du dir eine eherne Schlange und häng sie ganz hoch auf, ganz hoch, dass alle sehen. Da steht nicht, mach dem Volk die Schlange. Nee, Gott sagt zu Mose, mach du dir selbst dieses Zeichen. Dieses Zeichen der Errettung, der Heilung, des Lebens, der Genesung, der Gesundung. Wie damals in Ägypten. Wer seinen Türbalken anstreicht, der wird leben. Der Todesengel wird nicht über diese Schwelle treten. Und so sagt er, Mose, mach du dir dieses Zeichen. Und jeder, der darauf schauen wird, der wird leben. Das heißt, es ist ein Angebot gegeben, in dem Moment, wo man sich gebissen fühlt, gebissen weiß. Es ist dieses Angebot gegeben, da gibt es etwas, das aufgebaut ist, aufgestellt ist. Und wenn ich hinschaue, dann kann Heilung für mich in meinem Leben stattfinden. Diese eherne Schlange im Hebräischen, Singular von Seraphim natürlich, Saraph, hoch erhöht, diese Signalstange wie ein Panier, wie eine Fahne. So soll diese Signalstange mit diesem Seraph obendran diesem Volk signalisieren. Es gibt ein Wort Gottes. Wenn du dem glaubst, dann wirst du gesund. Und da müssen wir immer wieder diesen Unterschied auch rauskriegen. Es geht ja im Grunde genommen nicht darum, dass man jetzt an dieses eherne Gebilde, dass man den Schlangenblick hat, ja, so wie ein Dschungelbuch oder so, ne? Dass man nicht den Schlangenblick kriegt, sondern es geht ja vielmehr darum, dass man dem Wort glaubt, dass man sagt, wenn Gott sagt, schau dahin, dann wirst du gesund. Dass ich diesen Worten Glauben schenke. Das merken wir auch, als Jesus unterwegs war und immer wieder gesagt hat, was soll ich dir tun? Und man hat seinem Wort geglaubt. Wie dieser Hauptmann. Wenn du das sagst, dann im Glauben unterwegs sein, dem Wort glauben, dann entsteht die Wirkung des Wortes Gottes. Dazu sind wir eigentlich immer wieder neu eingeladen. Wir sind immer wieder neu eingeladen, Glauben zu schenken dem, was Gott uns sagt. Es geht nicht um die große Geste, um das große Wunderwerk. Es geht um den Glauben und dem Vertrauen auf das hin, was Gott uns sagt. Ist auch das, was Jesus immer wieder geholt hat. Glaubst du mir? Und es ist etwas, wozu ich mich entscheide. Das ist nicht nur so ein Gefühl, dem ich irgendwie nachgebe. Nee, es ist eine bewusste, kognitive Entscheidung, die mich dann auch halten kann, wenn das Gefühl nicht da ist. Wer dem Wort Gottes glaubt, der wird gerettet. So steht es uns gesagt im Neuen Testament. Und deswegen, manchmal, wir haben unsere Umwege. Oh ja, wir haben viele sinnlose Umwege, die uns das Vergangene glorifizieren und das Zukünftige schwarzmalen lassen. Die Undankbarkeit in uns hervorrufen. Wir haben das alle in unserem Leben. Aber denken wir dran, vielleicht ist es ein Reiz, den Gott uns gibt. Der Umweg kann ein Reiz sein, den Gott uns gibt, dass wir neu den Zugang zu ihm finden. Und neu wieder willentlich uns bewusst machen, ich will ihm glauben, ich will ihm glauben, ich will ihm vertrauen. Dann wird meine Seele gesund. Und so gehen wir es auch am besten, das ist die beste Haltung, mit der wir in der Karwoche, in der Passionszeit, in der Fastenzeit unterwegs sein können. Jesus, der sagt, Der Menschensohn muss erhöht werden. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben. So wird es auch im Sacharja schon angekündigt in diesem prophetischen Wort, als es im Sacharja 12 heißt, die auf ihn blickten, den sie durchbohrt haben. Die fangen an, neu zu denken. Und bei diesen Menschen entsteht eine Quelle gegen Sünde und gegen Befleckung. So steht es im Jesaja, Sacharja 12,10. Auf ihn schauen, an ihn glauben und zulassen, dass er an mir Neues tut. Dazu sind wir eingeladen, dazu dürfen wir uns entscheiden. Das Umkehren, das mache ich. Den Reiz setzen, das macht Gott. Egal in welchen Umständen wir gerade unterwegs sind. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du uns so siehst, wie wir sind und wo wir sind. Und du siehst auch, wo wir gerade unterwegs sind. Und du weißt, womit du uns beißen musst, damit wir nachdenken. Und du siehst auch, wie wir uns manchmal ärgern oder wie wir manchmal auch hilflos sind und manchmal uns selbst beweinen und über uns selbst trauern. Und auch da möchtest du uns Reize schenken, um neu zu denken, neu über dich zu denken. Und neu dich zu suchen und neu uns auf dich einzulassen. Weil du ein Gott der Liebe und der Fürsorge und der Heilung und des Trostes und des Lebens bist. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Amen.